Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo zu Stadt, Land, Was, unserem kleinen Podcast mit kuriosen, spannenden und manchmal auch echt liebevollen Geschichten aus aller Welt. Mein Name ist Domescu und mit mir hier am Mikrofon oder besser gesagt an ihrem eigenen sitzt Nicole.
Hallo.
2 Wochen sind wieder vergangen und ich muss sagen, ich habe deine zweite epische A-Folge noch nicht ganz verarbeitet. Für alle unsere Zuhörenden, die sie frevelhafterweise noch nicht gehört haben, fass doch gerne nochmal zusammen, worum ging es denn in deiner Episode?
In meiner Episode erzähle ich von einem Flugzeugabsturz, der sich in den 70er Jahren in den Anden in Argentinien zugetragen hat und bei dem es tatsächlich einige Überlebende gab, die dort längere Zeit geschafft haben, am Leben zu bleiben. Und wie sie es geschafft haben, was aus ihnen wurde, das erzähle ich in der Folge A wie Anden.
Wir können auf jeden Fall festhalten, du hast mich mit dieser Folge extrem abgeholt. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es mir genauso gelingt, dir eine Folge zu erzählen, an die du auch noch einige Tage denken wirst.
Ich bin sehr gespannt.
Du hast mir mit der Stadt-Land-Fluss-Methode, so machen wir das ja immer, den Buchstaben G ausgelost. Ein Buchstabe, den du schon einmal hattest. Du hattest dich für Glencoe entschieden. Was glaubst du denn, für welchen Ort habe ich mich entschieden?
Also ich würde mich sehr freuen über eine Geschichte aus dem Grand Canyon.
Boah, der hätte bestimmt schöne Geschichten, aber diesmal nicht.
Ja gut, Berge hatten wir ja auch gerade. Dann hast du vielleicht eine Geschichte aus Gladbeck mitgebracht.
Da kenne ich nur eine Geschichte und die habe ich dir tatsächlich nicht mitgebracht.
Aber krass, du kennst eine, okay.
Dann spoiler ich sie jetzt hier nicht, aber da kenne ich eine Geschichte, aber die habe ich nicht mitgebracht.
Okay, einen Versuch habe ich noch. Guantanamo.
Auch sehr spannend, auch da kenne ich genau eine Geschichte, aber auch die ist es nicht. Ich habe mich zum zweiten Mal in der Geschichte von Stadtland was für ein Land entschieden, sonst waren es ja meistens Städte oder Inseln. Ich hatte mich schon für H wie Haiti entschieden und jetzt G wie Grönland.
Oh, sehr spannend und sehr aktuell.
Was verbindest du denn mit Grönland?
Also ich glaube, hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, nichts. Da ist halt irgendwie nichts und Schnee.
Mhm.
Aber inzwischen hat sich das ja gewandelt, da ja ein gewisser Herr Präsident irgendwie Ansprüche erheben möchte auf Grönland.
Meinst du das hier?
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Ganz genau.
Ja, genau. Dieser Mann, den wir gerade gehört haben, das ist der US-Präsident Donald Trump und der hatte in den letzten Monaten mehrfach angekündigt, Grönland zu annektieren und wollte dabei jetzt auch einen militärischen Überfall nicht ausschließen oder wie er es gesagt hat.
And I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
Musst du vielleicht einmal übersetzen für die Leute, die kein Englisch können?
Ja, genau. Also das erste Zitat war, dass er gesagt hat, er hat eine Nachricht für die wundervollen Leute in Grönland. Und in der zweiten Nachricht hat er gesagt, dass er glaubt, dass wir es kriegen werden. Auf dem einen Weg oder dem anderen werden wir es kriegen.
Bisher hat er es ja noch nicht geschafft. Aber mal sehen, ne? Er ist ja schon voller Tatendrang.
Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass Donald Trump, also der faschistische amerikanische Machthaber, kein Protagonist dieser Folge sein wird. Aber wir werden ihm immer wieder begegnen. Denn sein Blick auf Grönland ist jetzt nicht so ganz neu, wenn man mal in die Geschichte guckt. Und das machen wir in diesem Podcast immer mal. Und dann fange ich einfach mal relativ weit vorne an.
Mach das mal.
Grönland heißt in der Landessprache Kalaallit Nunaat und ist ein selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemark. Kalaallit Nunaat bedeutet Land der Kalaallit und das ist eben das indigene Volk Grönlands. Das Land besteht aus einer großen Insel und mehreren kleinen im nahen Küstenbereich. Und in Grönland leben rund 56.500 Menschen.
Das ist nicht so viel. Das ist ja nicht mal die Hälfte von Bielefeld. Das ist ein Drittel von Bielefeld.
Ja, es ist sehr, sehr klein. Und ein gutes Drittel dieser 56.000, nämlich 20.000, leben in der Hauptstadt Nuuk.
Ich möchte mich übrigens kurz korrigieren. Es ist nicht ein Drittel von Bielefeld, sondern ein Drittel von der Hälfte von Bielefeld.
Also ein Sechstel.
Ja.
Okay, haben wir auch das geklärt? Bielefeld liegt ja bekanntlich in Ostwestfalen, Grönland liegt ganz woanders. Und wo, das kannst du dir jetzt mal auf Foto 1 angucken.
Das ist eine Weltkarte auf einem Globus. Und in der ist Grönland auch schön zentriert. So sieht es aus, als wäre Grönland der Mittelpunkt der Welt. Aber wie wir ja alle wissen, gibt es bei einem Kreis keinen Mittelpunkt. Und ja, ich glaube, jetzt spätestens seit Trump wissen wir alle, wo Grönland liegt. Falls nicht, das liegt da oben.
Da oben, ja genau. Also ich würde sagen, im Nordpolarmeer, was wir auf der linken Seite neben Grönland, was natürlich meine Geografielehrerin hätte mich gerügt dafür, also was wir westlich links von Grönland auf dieser Karte sehen, ist Kanada und südöstlich, da liegt Island und auch dann im weiteren Verlauf der Rest Europas.
Krass, ich wusste gar nicht, dass Island so groß ist.
Also das Kleine da, ne? Das Kleine links unten, rechts unten, ne?
Ja, also neben dem Rot eingefärbt.
Genau.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass Island, also ich dachte irgendwie immer, Island ist noch kleiner.
Ja, Island ist schon groß. Machen wir vielleicht auch mal eine Folge zu, wenn I dran ist.
Ja.
Wir sehen auf jeden Fall, geografisch ist dem Land also eigentlich Kanada am nächsten und dennoch ist Dänemarks König Frederik X. offiziell Staatsoberhaupt von Grönland. In den letzten Jahren bekam das Land aber immer mehr Autonomie. Die Rechte wurden zuletzt im Jahr 2009 ausgeweitet, nachdem sich die Bevölkerung in einem Referendum dafür ausgesprochen hatte. Und Grönland bekam damals unter anderem das Recht auf die eigenen Rohstoffvorkommen und weitere kleinere Autonomierechte. Und natürlich hat Grönland als Teil Dänemarks, aber eben auch als selbstverwalteter Teil, eine eigene Flagge und ein eigenes Wappen. Und weil ich die so schön finde, darfst du dir beides jetzt auch einmal anschauen.
Stimmt, du warst ja auch immer so ein großer Wappenfreund.
Aber dieses Wappen wird dir auch gefallen.
Ja, da ist ein Eisbär und der streckt so seine Zunge raus und das sieht ein bisschen aus, als wäre er ein kleiner Drache, der so Feuer schwurken würde. Das finde ich ganz toll.
Siehste, habe ich doch gesagt.
Ja, und der hat so ganz wuscheliges Fell. Er sieht aber nicht kuschelig aus.
Eisbären sind ja auch nicht kuschelig. Eisbären sind ziemlich wilde Tiere.
Ja, das bringen sie auf jeden Fall schon ganz gut rüber. Und die Flagge, ja, die ist skandinavisch schick. Auch wenn es nicht Skandinavien ist. Ist es Skandinavien?
Naja, geografisch nicht und von der Fremdherrschaft schon. Darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden.
Ist auf jeden Fall, falls ihr das gerade nicht vor Augen habt, ihr könnt es natürlich bei uns auf Instagram, Facebook oder TikTok nachsehen unter Stadtland was. Das ist eine weiß-rote Flagge, die, naja, so längst aufgeteilt ist. Oben ist weiß, unten ist rot, aber dann gibt es nochmal einen Kreis, der die Farben auch nochmal quasi umgedreht benutzt.
Genau, also ich finde das sehr, sehr schön, sehr, sehr schick, aber auch schon irgendwie so, ja, wie du sagst, es ist nicht Skandinavien, aber so skandinavisch angehaucht, so puristisch,
ja,
ne?
Ja.
Sehr ordentlich, sehr aufgeräumt.
Und halt auch irgendwie was Besonderes, nicht? Meine Flaggen sind ja irgendwie meistens aufgeräumt und puristisch, aber halt meistens ja irgendwie relativ langweilig mit irgendwelchen Streifen. Und da ist dann so ein Kreis, der nochmal dann quasi die Farben umgekehrt hat, ist ja schon nochmal ein Hingucker.
Auf jeden Fall. Obwohl wir jetzt so einen groben Eindruck haben, nehme ich dich mal ein bisschen mit in die Geschichte Grönlands. Die beginnt in Sachen Bevölkerung, nämlich gleich mit mehreren Inuit-Kulturen, die sich über die Jahrhunderte in Grönland niedergelassen haben, aber teilweise auch wieder verschwanden. Zuletzt war dort die Thule-Kultur, die aus Kanada eingewandert ist. Im späten 9. Jahrhundert, also 800 so und so, kamen dann auch erstmals Europäer nach Grönland, und zwar der Norweger Gunnbjørn Ulfsson Kraku. Lustige Namen werden wir heute noch einige hören. Der hatte nämlich, so halbwegs durch Zufall, ein neues Land, in Anführungszeichen, westlich von Island entdeckt. So liest man es zumindest in den Isländer-Sagas. Und einer, der diese Isländer-Sagas verschlungen hatte, war der Wikinger Erik der Rote. Und weil wir für diese kleine, vielleicht etwas trockene Geschichtsstunde, die wir aber als Hinleitung brauchen, ja, weil wir die ein bisschen anschaulich gestalten wollen, darfst du dir jetzt auch gerne ein Bild von Erik dem Roten anschauen.
Ja, das Bild ist leider schwarz-weiß.
Nicht rot.
Nicht rot. Und der liebe Erik steht in einer Rüstung, bei der, achso, das ist ein Schwert. Ich dachte, was hat er denn da im Schritt? Aber das ist
Das ist ein Schwert.
Das ist ein Schwert. Ja, der ist von oben bis unten ganz gut eingepackt. Der hat ein Schild in der Hand, der hat ein Schwert am Gürtel quasi befestigt und hat noch einen Speer und guckt ein bisschen bedrüppelt.
Ja, wir wissen übrigens nicht, ob Erik der Rote wirklich so aussah, weil dieser Mann hat im 10. Jahrhundert gelebt und dieses Bild ist eine Fantasiedarstellung aus dem 17. Jahrhundert, also 700 Jahre später. Allerdings habe ich nichts Lebensnäheres von ihm gefunden.
Ich denke, das ist schon okay angesichts der Zeit.
Dann ist es gut. Erik der Rote jedenfalls hat sich sowohl in Island als auch in Norwegen zwischenzeitlich relativ viele Feinde gemacht und musste so ein bisschen sein eigenes Ding machen, musste fliehen und hat sich dann gedacht, ich habe doch mal von diesem Grönland gelesen, vielleicht gibt es das ja wirklich, ich glaube daran, ist dann westwärts gefahren und stieß tatsächlich auf Grönland und gab ihm auch seinen heutigen Namen. Denn der Name Grönland soll angeblich von grünem Land kommen. Und das kann tatsächlich damit zusammenhängen, dass damals aufgrund im mittleren Mittelalter es wirklich deutlich wärmer in Grönland gewesen ist und es eine florierende Vegetation dort an der Küste gegeben hatte. Es kann aber auch sein, dass es sich um einen Teil einer Strategie von Erik dem Roten gehandelt hat, um möglichst viele Siedler davon zu überzeugen, mit ihm nach Grönland zu kommen und dort eine Siedlung voller Christen aufzubauen. Das war ja damals immer ein großer Ansporn.
Oh, ich wäre so angepisst, wenn ich dann da mitgegangen wäre und gedacht hätte, naja, klar, grünes Land klingt super. Und dann sind da halt Eisbären und überall nur Schnee.
Ja, wir wissen tatsächlich nicht ganz genau, wie es gelaufen ist, aber Erik der Rote war davon überzeugt, dass er sich dort niederlassen will und dass sein Vorhaben dort auch Erfolg haben wird.
And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
Meinst du, Erik der Rote ist das große Vorbild von Donald Trump?
Erik der Rote hat auf jeden Fall gedacht, auf dem einen Weg oder dem anderen werde ich dieses Grönland mir untertan machen. Und das schien auch ganz gut zu klappen, denn zusammen mit seinem Sohn mit dem schönen Namen Leif Eriksson gründete er eine neue Siedlung und viele Leute folgten ihm. Über die Jahrzehnte bildete sich eine kleine, rund 2000 bis 3000 Menschen umfassende Gesellschaft, die sich selbst Grönländinger nannte. Sie hatten Kirchen, Klöster erbaut, sie betrieben Landwirtschaft. Doch irgendwann verschwanden diese Wikinger. Ab dem 14. Jahrhundert gab es keinen Kontakt mehr und niemand kann so richtig sagen, woran es gelegen hat. Hast du eine Theorie dazu?
Naja, hätte ich jetzt auch kein Interesse daran, immer wieder jemanden hinzuschicken, um zu gucken, ob die noch leben. Also die haben sich ja dafür entschieden, da zu wohnen. Die kommen schon klar oder halt nicht.
Ja, es haben sich dann doch relativ viele Leute gefragt, woran es denn gelegen hat. Und dementsprechend gab es viele Theorien. Einige gaben den örtlichen Inuit, der Kultur der Kalaallit, die Schuld. Diese waren ja im 12. Jahrhundert aus Kanada eingewandert und lebten vom Walfang. Und sollen tatsächlich auch durchaus ab und an mal in Konflikt mit den Grönländern gekommen sein. Andere Theorien drehen sich hingegen um die eingeschleppte Pest oder um eine Degeneration durch einen zu geringen Genpool unter den Grönländern. Leider kann ich keine dieser Theorien belegen und die heutige historische Forschung geht davon aus, dass sich schlicht die Klimabedingungen in Grönland zwischen der Landnahme von Erik dem Roten und dem 14. Jahrhundert, also 400 Jahre später, verändert haben. Die Durchschnittstemperatur soll stark gesunken sein und damit wurden die Ernten immer schwieriger. Zudem importierten die Europäer Elfenbein zunehmend aus Afrika, wohin sich der Kolonialismus später ausstreckte, über Elefanten, die bejagt wurden. Und daher brauchten die Europäer für ihre Schmuckstücke viel weniger Walross-Elfenbein, das sie über Jahrhunderte aus Grönland importiert hatten. Und diese wirtschaftlich dramatische Situation hat entweder zur Flucht in wärmere Gefilde, etwa Kanada, geführt oder aber zum langsamen Aussterben. Heutige Gentests geben nämlich keine Hinweise auf Vermischung mit den frühen Grönländern und den dort ansässigen Inuit. Und in der Rückschau kann man aber sagen, irgendwie ist es Erik dem Roten nicht so richtig gelungen, Grönland zu bekommen. Weder one way noch the other.
Naja, oder halt schon, aber bis zu seinem Ende und dem Ende seiner Gefolgsleute.
Ja, also bis zu einem gewissen Punkt waren die auf jeden Fall da.
Ja.
Er sollte aber natürlich nicht der Letzte gewesen sein, der nach Herrschaft über Grönland gestrebt hat. Denn nach dem Jahr 1400 haben auch viele andere europäische Monarchien Entdeckungsfahrten, wie sie es genannt haben, nach Grönland unternommen. Vor allem die Engländer, aber auch das Doppelkönigreich Dänemark-Norwegen tat sich da hervor. Und das Ziel war es tatsächlich erstmal stets, die Siedlungen der verloren gegangenen Wikinger zu finden. Doch das gelang eben über viele Jahrhunderte nicht. Immer wieder traf man nur in Anführungszeichen auf Inuit, mit denen vor allem dann die Holländer regelmäßige Handelsbeziehungen pflegten, ohne dabei eine Landnahme voranzutreiben. Und im Jahr 1721, also gut 300 Jahre nach dem letzten Lebenszeichen, trat dann ein weiterer Mann, es ist heute sehr männerlastig, auf den Plan, aber von dem darfst du dir jetzt auch nochmal ein Foto anschauen und ihn beschreiben. Es ist das beste Bild, was wir bisher heute gesehen haben, glaube ich.
Also es ist auf jeden Fall besser als das Bild vom Erik den Roten. Oh, den sollte ich wahrscheinlich kennen, ne?
Nee, ich kannte ihn auch nicht.
Okay, also er sieht halt aus wie so jeder wichtige Mann aus den vergangenen Jahrhunderten, von dem halt ein Gemälde gemacht wurde. Das ist irgendein weißer Mann mit einer weißen oder grauen Perücke, mit so einem weißen Kragen, so einem Mundharmonika oder Ziehharmonika-Kragen oder so.
So nennt man das?
Weiß ich nicht.
Klingt aber richtig.
Ja, ich glaube, ich habe sowas schon mal gehört. Und einem schwarzen Mantel oder so.
Ja, genau. Und was glaubst du, macht dieser Mann beruflich?
Wahrscheinlich kolonialisiert er Orte.
Ja, also vor allem ist er jetzt erstmal evangelisch-lutherischer Pastor.
Ah.
Und hört auf den Namen Hans Egede. Und auch er hatte in einem Buch von den Wikinger-Siedlungen in Grönland gelesen. Und er hatte auch einen Schwager, der ihm wiederum von Walfangaktionen von, in Anführungszeichen, wilden Menschen erzählte, die in Grönland leben. Und für diesen Pastor Hans Egede war klar, das müssen die Nachfahren der Wikinger sein. Und diese wiederum müssten nach so vielen Jahren ohne Kontakt zur Kirche entweder vom Glauben abgefallen oder, was vielleicht noch schlimmer ist, die Reformation nicht mitbekommen haben und immer noch katholisch sein.
Eieieiei, das geht natürlich gar nicht.
Ja, was es auch war, Hans Egede wollte das unbedingt ändern und dafür warb er fast 10 Jahre lang für sein Wikinger-Missionierungsprojekt bei der Kirchenführung und auch beim dänischen König Friedrich IV. Und dieser dänische König war gleichzeitig auch Graf von Delmenhorst und Oldenburg.
Okay.
Das fand ich irgendwie ganz spannend. Das hat überhaupt nichts mit unserer Geschichte zu tun, aber irgendwie bin ich darüber gestolpert. Im Jahr 1721 kam Hans Egede dann in Grönland an. Und er stand allerdings mal wieder vor dem gleichen Problem wie viele andere, die vor ihm auf dieser Insel gelandet waren. Er traf keinen einzigen Wikinger. Statt der Grönländer trafen Egede und seine MitstreiterInnen allerdings auf Inuit. Dass diese dort lebten, war zwar jetzt kein wirkliches Geheimnis für ihn, aber es war eben schon eine große Enttäuschung, weil er, wie so viele andere, auf echte, coole Wikinger gehofft hatte. Hans Egede wollte Wikinger, er traf keine. Was glaubst du, was hat er getan?
Ich vermute, er wird versucht haben, die Inuit zu missionieren und die evangelisch zu machen. Oder je nachdem, wie machtbesessen und von sich überzeugt er war, hat er vielleicht sogar versucht, die Inuit zu Wikingern zu machen.
Also es ist eine nicht richtige, aber eine sehr witzige Interpretation. Weil ich meine, so könnte er am Ende sagen, ich hatte recht gehabt. Aber es war eher das hier.
And I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
Es war ihm vielleicht schlichtweg egal, wen er missioniert. Es ist deine Variante Nummer 1. Er hat sich entschieden, wir wollen jetzt neue evangelische Christen. Dann missionieren wir eben die Inuit.
Oh. Also ich meine, sowas ist ja in der Geschichte sehr häufig passiert, an verschiedensten Orten und oft ja auch mit sehr viel Gewalt und Tod und sowas. Ich hoffe, das macht Hans Egede jetzt hier nicht mit den Inuit, das wirst du mir jetzt gleich sicherlich erzählen. Aber wie unfassbar nervig, wenn du halt einfach nur irgendwo in Ruhe leben willst und dann kommen andauernd irgendwelche weißen Europäer.
Die vor allem erstmal die ganze Zeit nur Wikinger suchen.
Ja. Und dir dann einfach so auf die Nerven gehen.
Ja, und dann bist du irgendwie so der Trostpreis und kriegst die dann trotzdem nicht los.
Ja, ne? Und du kannst sie auch nicht einfach umbringen, weil dann schicken die anderen Weißen dann halt ihre Armeen vorbei. Richtig nervig.
Richtig, richtig nervig. Hans Egede kam tatsächlich jetzt erstmal nicht mit einer Armee, sondern erstmal nur mit seiner Frau, 2 Söhnen, 2 Töchtern und 25 weiteren Personen. Sie ließen sich an der Westküste Grönlands nieder und gründeten dort den Ort Habetsö. Ja, heißt so. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sie bauten dort erst ein Haus und bekamen dabei tatsächlich auch die Hilfe von den dort lebenden Inuit und später bauten sie weitere Gebäude.
Die mussten ja auch erstmal versorgt werden. Ne? Die konnten sich ja wahrscheinlich nicht sofort von alleine versorgen.
Sie hatten ein bisschen was dabei. Also das war tatsächlich nichts, was ich gelesen hätte, dass das ein großartiges Problem gewesen wäre. Was aber ein großes Problem war, war das Thema Kommunikation. Denn die Inuit sprachen weder Dänisch noch Norwegisch und Hans Egede konnte zwar bestimmt ganz toll die Bibel lesen, aber er war kein sonderliches Talent im Spracherwerb, muss man ganz klar sagen. Das galt allerdings nicht für seine noch jugendlichen Söhne Paul und Nils, die schnell das Kommunizieren mit den Menschen in Grönland lernten. Und dass seine Söhne da offenbar so viel besser waren als er, brachte Hans Egede wiederum auf eine Idee. Er wollte die Missionierung vor allem durch Kinder vorantreiben. Zu diesem Zwecke ließ der evangelische Pastor einheimische Kinder bei sich wohnen und machte ihnen Geschenke, um ihnen eben seinen Glauben näher zu bringen. Und ich betone das evangelisch hier so, weil viele Menschen, auch ich irgendwie, wenn wir an Kolonialismus oder Missionierung reden, ganz oft das Bild der katholischen Kirche im Kopf haben. Und das ist ja an sich richtig. Also die hat, glaube ich, auf der ganzen Welt sehr, sehr viel missioniert. War aber natürlich auch irgendwie nicht die einzige. Die Briten haben ja auch ihre eigene Kirche, mit der sie dann auf der ganzen Welt missioniert haben. Und die evangelische Kirche, evangelisch-lutherische Kirche, jetzt eben über Dänemark, Norwegen, in anderen Bereichen der Welt eben auch.
Es klingt auch so dubios, dass er den halt anhand von, also mit Geschenken seinen Glauben näher bringen wollte.
Damit wollte er sie auch vor allem an sich binden, damit sie bei ihm bleiben, denn naja, man muss sagen, lernwillig waren diese Kinder, die bei ihm waren, eben nicht. Sie wollten halt jagen gehen, beziehungsweise ihre Familien beim Erschaffen der Lebensstandards halt so unterstützen. Beim Jagen, beim Holzsammeln, was man eben so brauchte für den Alltag in Grönland.
Ne? Ja, klar. Und dann kommt halt irgend so ein Dude und sagt, setz dich mal auf meinen Schoß, hier hast du einen Lutscher. Hast du schon mal die Bibel gelesen?
Genau, so muss es tatsächlich in irgendeiner Form abgelaufen sein. Und es waren nicht nur die Kinder, die lieber was anderes machen wollten. Auch die Eltern haben irgendwann gesagt, entschuldigen Sie, Herr Egede, ich hätte jetzt gern mein Kind wieder. Das muss irgendwas jagen. Und dementsprechend setzte Hans Egede dann bei seiner Missionierung auch verstärkt auf Waisenkinder. Die waren tatsächlich dementsprechend deutlich weniger verwurzelt und so hatte der Missionar am Ende auch Erfolg. Am 1. Januar 1725 gab es die erste Taufe. Ein Grönländer namens Papa erhielt dabei den christlichen Namen Friedrich Christian.
Uiuiui.
Ja, das ist schon irgendwie ein anstrengender Name. Aber dieser Friedrich Christian war so gut missioniert und so Feuer und Flamme für das, was Hans Egede ihm beigebracht hatte, dass er selbst bald als muttersprachlicher Religionslehrer in Grönland einstieg. Und das brachte die Mission natürlich am Ende stark voran. Aber, und du hast es schon angedeutet, wie jede kolonisatorische Handlung, können wir uns das jetzt nicht als netten Religionsunterricht mit Lutschern auf dem Schoß vorstellen. Hans Egede ging durchaus auch rigoros vor. Zum Beispiel fühlte er sich vom Schamanenglauben der Grönländer derart provoziert, dass er einmal einen Angakuk, ein Medizinmann der Inuit, bedrohte. Und das war nicht die einzige Auseinandersetzung. Mal weigerte sich Egede, einen Jungen gehen zu lassen, mal nahm er einen Angakuk gefangen, um Druck auszuüben. Mal feigte ein anderer Kolonisator, ein Grönländer, weil der nicht mit ihm Handel treiben wollte.
Ja, genau das meine ich halt, ne? Also es sind halt unerwünschte Gäste, die niemals jemand dorthin gebeten hat. Und dann verhalten die sich so wie deutsche Sauftouristen am Ballermann. Nur so, halt ohne Saufen.
So ist es. Man muss aber auch sagen, dass auch die einheimischen Inuit sich auch gewehrt haben. Und zwar zumindest bei den Beispielen, die ich gerade vorgetragen habe, immer mit einer ganz bestimmten Gegenmaßnahme. Kannst du dir vorstellen, was deren eine Gegenmaßnahme war, die irgendwie immer funktioniert hat?
Die Person, die genervt hat, den Eisbären zum Fraß vorzuwerfen?
Nein, sie haben jedes Mal Hans Egedes jüngsten Sohn Paul gefangen genommen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Und vielleicht war Paul ein leichtes Opfer, vielleicht war Paul...
War Paul auch so ein Doppelagent?
Vielleicht war Paul auch
gefangen genommen werden.
Also dafür gibt es tatsächlich, ich habe das auch spaßeshalber mir notiert, aber es gibt dafür nicht wirklich Anhaltspunkte. Man muss aber sagen, dass er, auch nachdem Hans Egede, ich greife vielleicht ein bisschen vor, Grönland wieder verlassen hat, noch dort geblieben ist, als Missionar weitergearbeitet hat und als Paul aus gesundheitlichen Gründen wieder zurück nach Norwegen musste, hat seine Gemeinde an Missionierten und Mitgebrachten tatsächlich darum getrauert, dass er gegangen ist. Also vielleicht hat er die einheimischen Inuit, die missionierten einheimischen Inuit, besser verstanden als sein Vater. Vielleicht war er wirklich so ein bisschen, dass er einen Softspot für die hatte, aber wirklich Belege gibt es dafür nicht. Er war schon auch Teil des Kolonisationssystems, aber am Ende vielleicht, ja, ein gern gesehenes Opfer.
Ja, spricht ja auch dafür, dass er ja dann anscheinend auch besser mit denen kommunizieren konnte, weil er ja besser als sein Vater die Sprache gelernt hat. Also vielleicht hatte er deswegen dann auch einfach schon eine bessere Beziehung zu denen und stand denen näher als sein Vater.
Das kann ich mir halt wirklich gut vorstellen. Während für Hans Egede natürlich das Thema Missionierung im Vordergrund stand, war er ja auch mit einer anderen Aufgabe dorthin geschickt worden, denn er sollte den Handel der einheimischen Grönländer mit dem Königreich Dänemark-Norwegen verbessern und die Holländer so ein bisschen ausstechen. Und das gelang ihm so gar nicht. Auch nach einem Standortwechsel der Missionare nach Nuuk, der heutigen Hauptstadt, ging so gar nichts, sondern die Inuit wollten mit den Niederländern handeln, weil es halt gut geklappt hatte. Und das hatte am Ende politische Folgen. Nachdem nämlich der dänisch-norwegische König Friedrich IV. Starb, übernahm sein Nachfolger Christian VI. Und der machte Nägel mit Köpfen. Seine Verfügung dürfte er etwa so eingeleitet haben.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Und diese Nachricht war diesmal eine wirklich gute, denn Christian VI. Sah gar keinen Sinn mehr in der wirtschaftlich wenig erfolgreichen Kolonialisierung, also beruf er alle Dänen zurück. Allerdings gestattete er es allen, die bleiben wollten, eben zu bleiben, und die Familie Egede blieb noch mit 15 anderen in Grönland, aber so das ganz große Projekt war erstmal abgeblasen.
Schade für Hans.
Ja, und Hans war wirklich nicht mehr vom Glück verfolgt, denn im Jahr 1733 suchte eine Pockenepidemie Grönland heim, von der auch zahlreiche missionierte Inuit betroffen waren. Viele von ihnen starben und auch 2 Jahre später starb dann Hans Egedes Frau. Er selbst verfiel dann in Depression und kurz darauf brachen er und seine Familie alle Zelte ab und kehrten zurück nach Dänemark, bis auf, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Paul. Und dann kann man sagen, okay, ihm ist es auch nicht so richtig gelungen. Wir wissen aber heute, die Entwicklung der Kolonisation war nicht mehr aufzuhalten. Bald schon erlaubte Christian VI. Wieder Kolonien in Grönland und der dänische Einfluss wurde immer größer. Ich erspare dir und allen Zuhörenden jetzt alle Einzelheiten. Nur so viel, als Dänemark und Norwegen nach den napoleonischen Kriegen getrennt wurden, fiel Grönland nur an Dänemark. Norwegen hatte nichts mehr damit zu schaffen. Und das kleine Land steckte zunächst recht viel Geld in die Bildung der Menschen in Grönland, änderte dabei aber auch das traditionelle Leben der Familien vor Ort. Viele von ihnen verarmten, weil sie plötzlich nicht mehr genug Zeit hatten, um ihrem Ackerbau, ihrem Walfang und so nachzugehen, sondern sie mussten halt in die Schule gehen, dadurch verarmten Familien. Sie mussten Geld verdienen, was sie dann wieder für westliche Güter oder europäische Güter eintauschen mussten. Und dadurch wurde das Leben komplett auf den Kopf gestellt.
Ja, krass.
Nur langsam entstanden dann Mitte des 19. Jahrhunderts Mitspracherechte der Inuit-Bevölkerung. Und die hatte sich aber auch langsam mit den europäischen Kolonisatoren vermischt. Heute geht man davon aus, dass 80% aller GrönländerInnen auch dänische Vorfahren haben. Der Durchschnittsanteil dänischer Gene liegt laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 bei rund 25%. Ob das jetzt dann immer mit Consent geschah, dazu habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden. Ich denke aber, dass ich mich aufgrund des Machtgefälles in kolonialen Systemen und der damaligen Zeit jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, es gab wahrscheinlich Consent, aber vielleicht auch nicht immer.
Ja, es klingt realistisch.
Die Präsenz der Dänen war für die Menschen in Grönland also dauerhaft spürbar. Doch nicht alle Länder mit imperialen Interessen nahmen diese dänische Präsenz auch immer so wahr. Und so dachte man sich etwa in den USA oder auch im zwischenzeitlich geschassten Norwegen im ausgehenden 19. Jahrhundert immer wieder.
And I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
Vor allem die USA steckten auch damals schon immer wieder die Fühler nach dem dünn besiedelten Land im hohen Norden aus. Teilweise mit Expeditionen, teilweise mit lautem Geraune über Landerwerb oder Landnahme. Und so sah sich Dänemark zum Handeln gezwungen. Um die eigenen kolonialen Ansprüche geltend zu machen, schickte man dann mal wieder einen Forscher aus Dänemark nach Grönland. Ein Mann namens Ludwig Miljus Erichsen sollte das letzte unbekannte Stück Grönlands an der Nordostküste erforschen und kartieren. Damit wollte man in Grönland präsent zeigen, aber auch deutlich machen, dass Dänemark das gesamte Land im Blick habe und niemand sich anmaßen sollte, Dinge zu sagen wie:
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Und mit einem Schiff mit dem wenig einfallsreichen Namen Danmark machte sich Miljus Erichsen nun auf den Weg, und auch von ihm und seiner Crew darfst du dir jetzt ein Foto anschauen. Es ist diesmal sogar wirklich ein Foto.
Oh ja, ein Schwarz-Weiß-Foto von der Danmarks-Expedition. Ja, man sieht viele Männer in Anzügen mit Hüten und Schnurrbärten.
Der Mann mit dem imposantesten Schnurrbart ganz vorne rechts, das ist übrigens der Herr Miljus Erichsen.
Ah, okay.
Genau, und auf diesem Bild ist auch Alfred Wegener, das ist ein deutscher Polarforscher, nachdem heute das Deutsche Polarforschungsinstitut Alfred-Wegener-Institut benannt ist.
Ja, und die stehen da auf jeden Fall auf irgendeinem Schiff.
Auf der Danmark.
Auf der Danmark. Naheliegend. Und ja, machen sich wahrscheinlich bereit für die Abfahrt.
Genau, sie haben sich sehr schnell bereit gemacht. Im Jahr 1906 sollte es losgehen. Die USA hatten so viel Druck gemacht, dass die Expedition relativ überstürzt geplant wurde. Kritisiert wurde unter anderem, dass kein Nähzeug vorrätig war, um kaputte Schuhe zu reparieren, die ja eben vor dem kalten und nassen Schnee schützen sollten. Diese Kritik wurde 1910 geäußert und sollte Miljus Erichsen nicht mehr erreichen. Denn er entdeckte auch seine Expedition zwar zusammen mit seinem Inuit-Schlittenführer Jürgen Brönlund und dem Kartografen Niels Peter Hückhagen den nordöstlichsten Punkt Grönlands, den Rückweg aber überlebten sie nicht. Gefunden wurde nur die Leiche von Schlittenhundeführer Brönlund, dessen Tagebuchaufzeichnungen bestätigten die Erfolge der Expedition, aber auch den Tod der beiden Forscher, die vor ihm gestorben waren. Zudem hatte er im vergeblichen Kampf um sein eigenes Leben zwar die Kartenskizzen und Landaufnahmen mitgenommen, nicht aber die Tagebücher und weiteren schriftlichen Aufzeichnungen der Forscher. Diese ließen einen anderen Polarforscher, einen gewissen Einar Mikkelsen, nicht los. Und so erklärte er, er wolle die Aufzeichnung und möglicherweise auch noch die Leichen der beiden Forscher finden. Und so sammelte erneut ein Glücksritter Geld beim Staat und bei privaten Spendern. Er charterte ein Schiff, die Alabama, um seinerseits sein Glück in Grönland zu finden, um dort auf große Entdeckungsreise zu gehen. Mit ihm auf der Alabama waren 6 Crewmitglieder, von denen allerdings keines außer Mikkelsen selbst schon einmal in der Arktis gewesen war. Du als alter Expeditionsexpertin in Eis und Schnee, ist das ein gutes Zeichen?
Na, klingt nicht so gut. Vor allem, wenn halt bei der Expedition davor, auf der sie ja jetzt quasi auf der Suche waren, nur einer von dreien zurückgekommen sind.
Ne, der eine von dreien ist ja nur später gestorben. Der ist leider auch tot gewesen.
Ach so. Ja, ja, okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Also, gucken wir mal an, wie die Reise losging. Zu Beginn der Reise sollten Mikkelsen und seine Mitstreiter auf den Färöerinseln Schlittenhunde einsammeln. Das klappte aber nicht, da die Gruppe an Schlittenhunden entweder krank oder sogar schon der Krankheit erlegen war. Der Grund dafür ist leider nicht bekannt. Sicher ist nur, Mikkelsen reiste erstmal ohne Schlittenhunde nach Grönland. Dort holte er dann an einem anderen Hafen tatsächlich doch noch 24 Schlittenhunde, konnte seine Expedition aber trotzdem noch nicht starten, weil sie erstmal wieder zurück nach Island mussten, weil der Maschinist mit dem Namen Agor erkrankt war. Er wurde dort in Island durch einen anderen Maschinisten, Ivar Iversen, ersetzt und mit dem ging es dann endlich wieder zurück nach Grönland, wo sie am 25. August 1909 die Insel Shannon erreichten und dort erstmal an Land ging, denn aufgrund dicken Packeises kamen sie nicht weiter. Sie bauten ein kleines Lager und begaben sich in unterschiedlichen Gruppen auf erste kleinere Exkursionen. Diese führten sie zum einen nach Danmarkshavn. Dort rasteten sie eine Tage, ehe sie wenig später den Leichnam des Schlittenhundeführers Brönlund entdeckten.
Ach krass. Aber eine Frage habe ich noch, wenn der ja auch gestorben ist und die Leiche nicht geborgen wurde. Woher wusste man dann, dass er die Karten und sowas?
Also man hatte diesen Brönlund gefunden, nur die anderen beiden nicht. Also ein anderer Polarforscher hatte diesen Brönlund gefunden, offenbar einfach da liegen lassen und aber seine Karten mitgenommen.
Ah ja, okay.
Und Mikkelsen und seine Leute waren jetzt aber nicht so herzlos, sondern haben gesagt, ah krass, der Brönlund liegt noch unangefasst hier. Sie haben ihm dann quasi aus Holz, das sie gefunden haben, einen provisorischen Sarg gemacht und haben ihn dann quasi beerdigt.
Okay, ja gut, aber dann der andere Polarforscher, also wenn der da irgendwie alleine unterwegs war oder war der
auch? Der war auch mit einer Gruppe, aber über den weiß ich tatsächlich gar nicht so viel.
Ja, gut.
Aber ich finde es trotzdem irgendwie fies, du übermittelst dann diese ganzen Daten, aber lässt den da einfach so liegen.
Weiß ja, nicht. Aber du weißt ja nicht, was für eine Verfassung dann die Gruppe war, ne? Ob die vielleicht auch schon irgendwie eine Grenzerfahrung gemacht haben oder so.
Das stimmt. Diese Gruppe war ja gerade am Anfang ihrer Expedition. Das war eigentlich nur so eine kleine Nebenexpedition. Das war eigentlich gar nicht das, was sie erreichen wollten. Denn eigentlich haben sie ja Mylius Erichsen und Höck Hagen gesucht, beziehungsweise deren Tagebücher. Mhm. Die hatte Brönlund jetzt nicht dabei. Dennoch waren Ivar Iversen und Mikkelsen erstmal ganz beschwingt, dass sie schon mal was gefunden haben und sie machten sich auf den Rückweg zu ihrem Schiff, zu ihrem provisorischen Lager, aber da schlug dann auch die Pechsträhne schon wieder zu, denn auf der Rückreise, die in vollständiger Dunkelheit während der Polarnacht stattfand, passierte einiges Schlimmes. Die meisten Schlittenhunde gingen verloren. Von einst 21 kamen nur 7 zurück zu Alabama und ein Mitglied mit dem Namen Jörgensen zog sich schwere Erfrierungen an den Füßen zu.
Krass, also wie können die denn verloren gehen? Die waren noch am Schlitten befestigt.
Die waren am Schlitten befestigt. Es gab wohl Probleme auch mit Hunden, die ins Wasser gefallen sind, mit Hunden, die aber auch an Ermüdung gestorben sind in dieser Kälte. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten, vor allem für die Hunde nicht so gut, aber auch für die Menschen, mit denen unterwegs waren.
Mhm.
Einige Monate später startete dann die Hauptexpedition. Leiter Mikkelsen und Ersatzmaschinist Iversen machten sich erneut mit 21 übrig gebliebenen Hunden zum Danmark Fjord auf. Das war noch was deutlich nördlicher liegt. Zunächst wurden sie von 3 weiteren Männern begleitet, die allerdings nach 5 Wochen ein anderes Ziel ansteuerten. Danach waren sie nur noch zu zweit und du darfst dir jetzt nochmal 2 Fotos anschauen. Eins zeigt Mikkelsen alleine und eins zeigt Mikkelsen mit Iversen.
Also das erste, wo Mikkelsen alleine ist, ist das ein Foto oder ist das ein gemaltes Porträt?
Soweit ich weiß, ist das ein Foto.
Ah ja, krass. Ja, da sieht er auf jeden Fall sehr besorgt aus und hat einen sehr leidenden Gesichtsausdruck. Also man sieht ihm auf jeden Fall an, dass der jetzt irgendwie keine guten Zeiten hinter sich hat. Er hat auch einen wilden Haarschnitt.
Ja, ich frage mich, ob das der Haarschnitt oder ob das so Fell an der Kapuze ist.
Das kann auch sein. Er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr dicke Pelzjacke an, eben auch mit Pelzkapuze und sieht etwas traurig aus.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja.
Dann gehen wir zum zweiten Bild runter, denn das andere, das ist jetzt auf jeden Fall, hier bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das ein Foto ist und es zeigt Mikkelsen und Iversen am Tag, bevor sie sich von der Gruppe trennen.
Ja, auch da sehr gute Ausstattung, also auch wieder so Pelzjacken, die wirklich sehr warm aussehen mit Kapuze. Der links steht, hat Handschuhe, eine Pelzhose auch, Stiefel. Also die sehen auf jeden Fall gut ausgestattet aus und sehen da deutlich, also auch etwas mitgenommen aus, aber schon irgendwie nach, wir lächeln jetzt mal fürs Foto.
Irgendwie schon, ne? Und ich finde es krass, dass sie so mitgenommen aussehen, weil ich meine, klar, sie sind jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr in Grönland, ist bestimmt nicht geil, auch in so einem zwischenzeitlichen Lager. Aber hier beginnt ja erst ihre Hauptexpedition.
Ja, das stimmt. Aber das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was das macht, so eine lange Zeit da zu sein.
Das stimmt. Denn die Hauptexpedition, die war ja auf den Spuren von Mylius Erichsen zu wandeln. Und sie wurden recht schnell tatsächlich fündig. In mehreren Steinhaufen in Danmark Fjord stießen sie auf Nachrichten, die der bekannte Grönlandforscher vor seinem Tod hinterlassen hatte. Und eine dieser Nachrichten war für Mikkelsen und Iversen allerdings ein echter Schock. Denn Mylius Erichsen schrieb darin, dass der vermutete Peary-Kanal, der Grönlands wenig erforschten Osten mit dem dichter besiedelten Westen verbinden sollte, gar nicht existiert. Schon Mylius Erichsen wollte ja herausfinden, ob dieser Fjord wirklich existiert und ging schon auch davon aus, weil er damit eben am Ende seiner Expedition schnell in den Westen, in den dichter besiedelten Westen reisen wollte.
Oh.
Und dass dieser Peary-Kanal nicht existiert, ist mit ein Grund, warum Mylius Erichsen seine Expedition nicht überlebte. Und nun erfahren Mikkelsen und Iversen, dass dieser Kanal nicht existiert und dass sie große Probleme haben werden, nach Hause zu kommen. Denn sie wussten, es bleibt ihnen nur der Weg an der Ostküste entlang und vor ihnen lag nun eine Reise von 890 Kilometern auf dem Eis der Ostküste entlang.
Uiuiui.
Und die Voraussetzungen dafür waren schlecht, denn so hatten sie nicht geplant. Sie hatten noch Essen für sich für 45 Tage und Verpflegung für 12 Tage für die Hunde, die sie bei sich hatten. Sie hatten zwar noch Hoffnung, dass sie unterwegs auf ein paar Depots vorheriger Expeditionen stoßen konnten, sicher war das aber nicht.
Es ist ja auch dumm, für die Hunde nur für 12 Tage Verpflegung mitzunehmen, wenn sie selber aber eventuell 45 Tage überlegen müssen, weil dann geht das ja schon mal nicht auf. Also weil ohne Hunde kommen sie ja noch viel schlechter voran.
Bei dieser Information habe ich mich auch gefragt, wer das eigentlich geplant hat. Weil sie haben ja zwischendurch auch gejagt. Sie haben immer mal wieder einen Moschusochsen erlegt und das Fleisch, das können ja sowohl die Hunde als auch sie selber essen. Also diese Information hat sich mir nicht erschlossen. Ich gebe sie jetzt so wieder, wie ich sie gefunden habe. Aber vielleicht gab es ja da noch spezielle Nahrung. Aber okay, Nahrung knapp, Weg lang, Wetter kalt. Du hast schon viele Expeditionen gemacht bei uns hier im Podcast. Was könnte jetzt noch schiefgehen?
Naja, Schneewehen, also irgendwie Wetterumschwung, dass das Wetter sich nochmal deutlich verschlechtert. Ja, und ansonsten halt wirklich, dass sie nicht schnell genug wieder da wegkommen und das Essen ausgeht.
Eine Sache hast du noch vergessen.
Der Schlitten geht kaputt.
Krankheiten.
Ach ja, klar. Ja gut, das finde ich dann immer so verwunderlich, weil die sich ja nicht irgendwo anstecken können. Aber klar, es gibt ja auch noch andere Krankheiten, die dann durch die extremen Bedingungen kommen oder die haben halt, also irgendeine, keine Ahnung, chronische Krankheit, die dann halt irgendwie aufploppt oder so.
Hier waren es klassische Mangelerscheinungen, denn Mikkelsen zeigte bald Anzeichen von Skorbut.
Ja, okay.
Er musste sich anschließend tagelang sitzend auf einem Schlitten ziehen lassen. Zeitweise mussten sie mehr als 10 Tage rasten und später fiel auch noch ein Schlitten ins Wasser und so verloren sie nicht nur einen Teil ihrer Ausrüstung, sondern erneut auch einen Teil ihrer Hunde. Immer wieder ließen sie an verschiedenen Stellen in Steinhaufen oder an anderen halbwegs sicheren Orten Ballast zurück, den sie für entbehrlich hielten, wie zum Beispiel Filmrollen, Tagebücher, auch Teile ihrer Ausrüstung, von der sie gedacht haben, dass es ist besser, wenn wir es hier lassen, als wenn wir es die ganze Zeit mitschleppen und wir noch schwerer tragen. Die verbliebenen Schlittenhunde, die noch nicht unterwegs vor Erschöpfung verendet sind, hatten sie dann im August 1910, also ein Jahr nachdem sie angekommen sind, als Notnahrung verspeist. Und erst 3 Monate später und völlig am Ende ihrer Kräfte kamen sie endlich in der Bucht auf der Insel Shannon an, wo sie mit ihrem Schiff angelegt hatten.
Ohne Hunde dann.
Und was haben sie wohl auf der Insel Shannon vorgefunden?
Hoffentlich ihre Leute, die auf sie gewartet haben.
Nein. Ihr Schiff war völlig zerstört. Sie haben noch gesehen, dass irgendwelche Menschen, wahrscheinlich die anderen Crewmitglieder, aus den Wrackstrümmern eine notdürftige Hütte gezimmert hatten. Das Packeis hatte das Schiff zertrümmert.
Ah.
Aber die anderen waren nicht mehr da. Die wurden, das wussten die beiden allerdings nicht, zwischenzeitlich von einem Robbenfänger, der dort zufällig unterwegs war, mitgenommen. Und so waren Iversen und Mikkelsen alleine auf sich gestellt.
Ach, scheiße. Und dann denkt man, oh mein Gott, endlich die Rettung. Wir kommen nach Hause und dann, Hoffnung wieder zerstört.
Bis April 1911 harrten sie auf der Insel Shannon aus und warteten ihrerseits auf Hilfe. Die kam allerdings nicht.
Bis April, das war dann über ein halbes Jahr, oder?
Ja, genau. Also sie kam etwa im Oktober, November, sie wieder auf Shannon an. Und bis April harrten sie dann da aus.
Aber da war dann wahrscheinlich noch irgendwie Essen, was zurückgelassen wurde, ne?
Genau, dort konnten sie auch Moschusochsen jagen und sie konnten wieder zu Kräften kommen. Das Lager war jetzt irgendwie kein 5-Sterne-Hotel, aber es war ein Lager, wo sie rasten und nicht jeden Tag 20, 30 Kilometer im Schnee zurücklegen mussten. Wie gesagt, sie erholten sich ein bisschen, aber ihre Geduld ließ natürlich irgendwann zu wünschen übrig. Und so entschieden sie sich zu kleineren Expeditionen. Zum einen haben sie sich gedacht, ach, wir können doch wieder ein Stück Richtung Norden. und unsere Tagebücher zurückholen. Was sie allerdings nicht wussten, war, dass sich in der Zwischenzeit ein Eisbär über das Tagebuchversteck hergemacht hatte und dabei große Teile der Ausrüstung und der Tagebücher zerstört hatte.
Oh, der war wohl nicht so glücklich damit, was er da gelesen hat.
Scheinbar nicht. Und so kehrten Mikkelsen und Iversen mit so ganz wenigen Tagebuchseiten wieder zurück in ihr Lager und hofften erneut, von einem Boot aufgegriffen zu werden. Doch auch das kam nicht. Und erneut schwand dann die Geduld der beiden extrem geschwächten Männer, die inzwischen seit 2 Jahren in Grönland und seit etwas mehr als 1,5 Jahren zu zweit alleine unterwegs waren.
Scheiße, ey, du weißt ja auch wirklich nicht, ob du jemals gerettet wirst und wenn ja, wann und ob du das noch erlebst.
Du hast keinen Schimmer, ne? Ja. Was würdest du machen? Würdest du bleiben? Würdest du warten? Würdest du aufbrechen?
Schwierig. Also ich weiß ja jetzt ja gar nicht, wo die da waren und wie nah da jetzt irgendwie was anderes gewesen sein könnte. Die werden ja sicherlich zumindest grob irgendwie sich mehr mit ihrer Umgebung auseinandergesetzt haben.
Die wussten zum Beispiel, wo möglicherweise Depots früherer Expeditionen waren. Die wussten nur vorher nicht, was da zu finden ist.
Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich hätte ich dann irgendwie versucht, so ein Depot zu finden oder sowas, weil ich glaube, dann halt immer nur an einem Ort auszuharren, hätte mich auch verrückt gemacht. Auf der anderen Seite ist halt jede Expedition, kann dich dann halt umbringen.
Genau, aber irgendwann hat die Langeweile bei diesen beiden Männern dann auch überwogen und so erlegten sie im Jahr 1911 noch einige Moschusochsen, packten sich das Fleisch als Proviant ein und versuchten, auf die vorgelagerte Insel Bass Rock zu kommen. Sie hatten das Beiboot, der Alabama hatten sie noch, mit dem versuchten sie dorthin zu kommen. Das war allerdings mit dem ganzen Proviant, den sie nun dabei hatten, zu schwer und dann mussten sie wieder aufs Packeis warten. Also es war ein sehr, sehr beschwerlicher Weg nach Bass Rock. Dort kamen sie dann allerdings an und ließen sich in 2 Hütten einer anderen Expedition, die jetzt auch nicht mehr da war, aber sie wussten, die Hütten gibt es dort. Und dort ließen sie sich nieder und ja, konnten sich ein bisschen ausruhen.
Und dort lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.
Nein, dort haben sie sich erstmal tierisch geärgert, denn als sie dort ankamen, haben sie natürlich die 2 Hütten gefunden, aber auch einen Steinhaufen mit einer Nachricht eines norwegischen Kapitäns, der wenige Monate vor den beiden Männern dort auf dieser Insel ankam, um nach diesen beiden Männern zu suchen.
Oh nein.
Und Mikkelsen ärgerte sich tierisch, dass er ja nicht vorher diese Expedition gewagt hatte, sondern so lange untätig auf der Insel Shannon gesessen hatte.
Ich hoffe, sie hatten aber in Shannon dann auch noch mal irgendwie eine Nachricht hinterlassen.
Tatsächlich war Mikkelsen nicht so gut im Nachrichten hinterlassen. Zwischenzeitlich hatten auch noch andere Suchtrupps nach ihm gesucht, und zwar dort oben, wo Mylius Erichsen auch war. Dort hatte ein anderer norwegischer Kapitän nach den beiden gesucht und ja, hatte keine Nachricht gefunden. Weder die von Mylius Erichsen, die Mikkelsen ja eingesteckt hatte, noch welche von Mikkelsen, weil der keine hinterlassen hatte. Dieser norwegische Suchkapitän wiederum dachte einfach, dass die beiden es nie bis dort oben geschafft hätten. Und ja, so verging Zeit um Zeit. Bis zum 19. Juli 1912. Zwischendurch war die Titanic im Nordpolarmeer gesunken, aber es kam auch ein norwegischer Dampfer mit dem schönen Namen Sir Blomsten an und sammelte die Männer endlich ein und brachte sie nach Hause.
Halleluja.
Beide sollten sogar noch bis in die 1970er Jahre leben.
Ja, krass. Ja, die werden auf jeden Fall Geschichten erzählt haben können. Wobei, die Geschichte ist wahrscheinlich gar nicht so spannend, ne? Weil am Ende saßen die halt fast ein Jahr nur rum. Und haben nur gewartet.
Ich finde diese Geschichte halt skurril. Und was ich besonders skurril daran finde, dass man in Dänemark vor allem die bei mir ja eher kurz gekommene Mylius Erichsen-Expedition kennt und vor allem um die trauert. Und um diese Mikkelsen-Expedition, die kennt man kaum tatsächlich. Also die wird auch recht selten erzählt, obwohl sie so unfassbar skurril ist. Weil es ist ja einfach alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte.
Ja, vielleicht hätten sie sterben müssen, damit die Geschichte noch bekannter geworden wäre.
Das kann sein.
Also gut für sie, dass es nicht passiert ist. Schade für sie, dass ihre Geschichte nicht so bekannt ist. Wobei, naja, besonders viel Glück hatten sie nicht. Und an manchen Stellen hätten sie sich vielleicht auch ein bisschen cleverer verhalten können.
Absolut. Sie könnten mal einen Brief in so einen Steinhaufen stecken. Ja. Absolut. Bin ich völlig bei dir. Ich habe dir jetzt diese Geschichte erzählt. Und das war jetzt auch die letzte Episode aus Grönland, die ich dir erzählen wollte. Und ich bin mir sicher, man hätte mit ein bisschen mehr Kraft auch über jede dieser einzelnen Episoden, die ich dir jetzt heute erzählt habe, eine eigene Folge machen können. Aber ich wollte ganz bewusst diese Klammer um die grönländische Geschichte schlagen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Menschen sich über die Jahrhunderte gedacht haben.
And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
Und wirklich Glück gebracht hat diese Denkweise eigentlich niemandem so richtig. Die Menschen von Grönland wurden zwar immer wieder unterworfen und unterdrückt, aber sie und das Land, oder vielleicht auch vor allem das Land selbst, also die Witterungen, haben sich scheinbar immer zu wehren gewusst. Und ich bin mir sicher, das gelingt auch nochmal, ganz egal, wie übermächtig die USA auch wirken mögen.
Das bleibt zu hoffen, das bleibt abzuwarten, das bleibt zu hoffen. Und natürlich auch, dass der Klimawandel da den USA nicht in die Karten spielt und ja, Grönland gar nicht mehr die Möglichkeit hat, so unwirtlich zu sein für externe BesucherInnen.
Das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Und dennoch ist es auch nicht nur die Landschaft, sondern es sind auch die Menschen in Grönland, die seit Jahren gegen die Fremdbestimmung aus Dänemark kämpfen, aber die jetzt auch keinen neuen Kolonialherrn Trump haben wollen. Und jetzt liegt es an mir. Ich habe auch mal
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Und die ist ein bisschen anders. Ich bin mir relativ sicher, ihr schafft das. Und ihr habt, glaube ich, weltweit sehr, sehr viele Menschen an eurer Seite.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja, liebe Nicole, das war meine Folge zum Buchstaben G wie Grönland.
Ja, vielen Dank. Ich fand es super interessant. Ich habe sehr viel gelernt über Grönland. Und ich liebe Expeditionsgeschichten.
Ja, das habe ich mir gedacht. Und ich hoffe, es hat dich auch nicht gestört, dass ich mehrere in eine gepackt habe. Nee. Da hätte man ja drei Grönland-Geschichten draus machen können.
Ja. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, losen wir dir deinen nächsten Buchstaben aus. Vielleicht deine nächste Expeditionsgeschichte. Ich sag A und du sagst Stopp. A.
Stopp.
K.
K wie Kloßbrühe.
K wie Kyoto.
Oh ja, stimmt. Hattest da waren wir schon mal.
Genau,
ja.
Deshalb durfte ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. Die Kyoto-Folge fand ich spannend. Wer sie noch nicht gehört hat, sollte jetzt reinhören. Und ansonsten natürlich in 2 Wochen, wenn Nicole einmal mehr eine Folge zum Buchstaben K erzählt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen.